Ja, Nachfolge mit Kopf und Herz. Der Lukas ist heute das Thema. Darf ich gerade die erste Präsentation haben? Danke, genau. Kopf und Herz beschäftigen uns ein bisschen. Wir sind jetzt in dieser Predigtserie, das ist jetzt der fünfte Teil, wo wir verschiedene Männer und Frauen aus dem Neuen Testament anschauen und überlegen, was könnte es mit uns zu tun haben. Mit der Nachfolge von Jesus. Was sagt denn die Bibel eigentlich genau über den Lukas? Über den Lukas, der Evangelist, Lukas, der Apostel. Wir lesen zum Beispiel im Kolosserbrief, wo der Paulus geschrieben hat, in den Grußworten am Schluss vom Aristarch und Markus wollen grüßen, denn der Jesus, den wir Justus nennen, sendet euch ebenfalls Grüße. Das sind die einzigen Juden unter meinen Mitarbeitern. Sie arbeiten hier mit mir für das Reich Gottes und sind mir ein großer Trost geworden. Und ein paar Ziele später, Lukas, der geliebte Arzt, sendet seine Grüße. Aus diesem Text können wir zwei Sachen herausnehmen. Einerseits sehen wir, Lukas, der war ein Arzt. Und zwar schreibt er hier der geliebte Arzt, also sie sind scheinbar gut miteinander ausgekommen, der Paulus und der Lukas. Und was wir auch noch sehen in diesem Text ist, dass der Lukas mit ziemlich hoher Sicherheit ein Heide war. Also eben nicht ein Jod, wie er hier schreibt, er tut oben ein paar aufzählen und sagt, das sind die einzigen Juden von seinen Mitarbeitern. Und dann später kommt dann noch der Gruß von Lukas. Der Lukas ist übrigens der einzige Heid, der ein Buch geschrieben hat in der Bibel. Also schon noch etwas Spezielles. Und viel mehr finden wir ehrlich gesagt nicht über Lukas. Jetzt können Sie sagen, ist die Predigt zu Ende? Wir wissen eben doch noch ein bisschen mehr über den Lukas. Und zwar aus dem, was er geschrieben hat. Wenn ihr ein Buch lesen von einem Autor, auch wenn der nicht direkt etwas von sich schreibt, dann lernt er ihn gleich ein bisschen kennen. Über was schreibt er? Wie schreibt er? Was ist ihm wichtig? Auf was legt er Betonung? Der Lukas, der hat mich ein bisschen gepackt. Er begeistert mich. Und das Ziel von meiner Predigt ist ehrlich gesagt, dass ihr nachher heimgeht und wieder mal das Lukas-Evangelium durchlesen. Vielleicht ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel, ein bisschen aus einer anderen Optik. Kopf und Herz. Livia hat schon super in das Thema mit reingenommen. Oft ist ja das so ein bisschen eben als Gegeneinander. Oder man hat auch das Gefühl, sie sind das so ein bisschen im Widerstreit. Unser Denken, unser Verstand versus Gefühl, Emotionen. Das Herz. Das Hirn und das Herz werden einander gegenübergestellt. Man hat fast schon ein bisschen Abschätzung von Kopfmenschen oder von Gefühlsmenschen. Und jemand hat mal gesagt, im Leben ist es schwer, Herz und Kopf zur Übereinstimmung zu bringen. In meinem Fall sind sie nicht einmal befreundet. Und natürlich kommt es sehr auf die Situation drauf an. Bei Entscheidungen, da ist oft so ein Wettbewerb zwischen Herz und Kopf. Die Emotionen, die vielleicht schneller entscheiden, aber ich würde jetzt mal sagen, auch ein bisschen fehleranfälliger sind. Oder die Vernunft, die dann ein bisschen sich mehr Zeit lässt, abwägt, vielleicht ein bisschen rationaler entscheidet. Rationale Entscheidungen, die dann vielleicht einen größeren Erfolg haben, eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber es ist auch klar, wenn du gar nicht auf dein Herz los ist, ist die Chance auch gross, dass eine Entscheidung wieder bereust. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass die ein erfüllteres Leben haben, wo mehr Entscheidungen aus dem Bauch treffen. Sollen wir also generell mehr aufs Herz hören? Nicht immer, findet Eleanor Roosevelt, das ist die Frau vom früheren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, Menschenrechtsaktivistin, Diplomatin, bekannt auch für ihr Führungsvermögen oder ihre Führungs, Qualitäten. Sie wird oft zitiert, so in Führungsseminaren. To handle yourself, use your head. To handle others, use your heart. Um dich selber zu führen, braucht der Kopf. Um andere zu führen, braucht das Herz. Es geht so ein bisschen in die Richtung von den kleinen oder grossen Entscheidungen. Unterschiedliche Aspekte. Einmal ist es besser mit dem Herz zu entscheiden, einmal ist es besser mit dem Kopf. Und was man immer irgendwo drin nimmt, es ist immer so ein kleines Gegeneinander. Und ich werde jetzt heute beim Lukas eben eigentlich sagen, es braucht beides. Es braucht beides und es braucht nicht nur unseren Verstand in der Nachfolge, sondern auch unser Herz. Und das Herz steht da nicht nur für irgendein Gefühl, ein dubioses, sondern für unsere ganze Gesinnung, für unser ganzes Denken, für unsere Prägung und für unsere Haltung. Und der Lukas, denke ich mir, das ist einer, der wird, wenn wir ihn ein bisschen genauer erkennen, der vertritt wirklich so beides. Kopf und Herz. Schauen wir doch zuerst einmal seinen Kopfanteil an. Er ist Arzt, er ist intellektuell, er ist ein guter Beobachter. Kein anderer im Autor im Neuen Testament hat so ein geschliffenes Griechisch wie er. Also wenn man schon nur das Vorwort dort liest von seinem Lukas-Evangelium, so ein Griechisch kommt dem, also nicht, dass ich das beurteilen könnte, aber ich habe das gelesen, dass es so ist. So ein geschliffenes Griechisch findet man sonst nie. Und es wundert mich nicht, wenn wir ein bisschen genauer den Lukas lernen kennen, dass der Heilige Geist ausgerechnet ihn ausgewählt hat, für das Evangelium zu schreiben. Für zu recherchieren, wer ist der Jesus gewesen, herauszufinden, was hat er gemacht, wie hat er gedacht, was hat er für Spuren hinterlassen. Im Vorwort zu seinem Evangelium lesen wir: Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Das Lukas-Evangelium ist der erste Teil von zwei, den der Lukas geschrieben hat. Es gibt noch einen zweiten Teil. Wisst ihr, was das ist? Apostelgeschichte, genau. Und dort haben wir einen ähnlichen Einstieg, nämlich auch wieder: Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr. Nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Beide Bücher sind also einem Theophilus gewidmet. Man kennt den Theophilus nicht, aber es deutet auf eine fromme Heide vom Namen her, mit griechischer Abstammung. Und die Widmung am Anfang von diesem Buch, das ist eigentlich damit gedacht, das ist in der Antike so gehandhabt worden, dass man dann erwartet, dass dann der Theophilus, wenn er schon so gewürdigt wird am Anfang, dass er das auch weitergibt und anderen Menschen zur Verfügung stellt. Dass das, das nicht nur für ihn ist, sondern dass denkt zum Weitergeben. Das, also die Adressaten von diesem Doppelwerk, vom Evangelium und von der Apostelgeschichte, eigentlich noch ganz ein Haufen andere Christen auch sind. Also auch wir. Und da man nicht sicher weiss, ob es den Theophilus überhaupt gegeben hat, Theophilus heisst Freund von Gott, der, der Gott gern hat, könnten wir eigentlich auch zusammen hier in Adressaten sein von diesem Brief. Jetzt, wie weiss ich aber, dass ich dem Lukas trauen kann? Ich höre so oft, ja, die Bibel ist ein altes Buch, die Bibel ist schon so lange her geschrieben worden, ein Märchenbuch. Manchmal wird man ein bisschen provoziert mit dem. Wie kann man so etwas glauben? Wie kann das heute noch Bedeutung haben? Woher weiss ich, dass überhaupt der Lukas die Briefe geschrieben hat. Oder der, das Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Im Gesamtzusammenhang von der Bibel, aus den Berichten von Paulus, ist es relativ eindeutig, dass nur der Lukas in Frage kommt als Autor. Und das stimmt auch völlig überein mit der frühesten christlichen Überlieferung. Und zwar auch außerhalb der Bibel. Also so die ganzen Kirchenväter haben von dem geschrieben. Der Irenaeus von Lyon oder der Clemens von Alexandrien, der Eusebius, das sind alles so bekannte Kirchenväter. Und die haben alle den Lukas erwähnt und haben ihn als Autor genannt von diesen beiden Werken. Also sie schreiben von seiner Tätigkeit als Evangelist und von seinen Werken. Und auch der Lukas selber, er nennt sich nicht namentlich in diesem Werk, aber er sagt etwas über die Art und Weise, wie er geschaffen hat. Und das passt da sehr gut dazu. Ich habe alle diese Berichte, das haben wir schon vorher gelesen, von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Für sorgfältig steht da das griechische Wort akribos. Das heisst akribisch. Er hat akribisch genau geforscht. Er hat mit Leuten geredet, er hat jedes Schnipsel gesammelt, das steht hier alles, was ihm in den Finger kam, oder hat er gesammelt und zusammengetragen, hat mit Leuten geredet, Augen und Ohren zeugen. Und das war nicht unüblich, es hat schon dann oft so schriftliche Überlegungen gegeben, zum Teil einfach Notizen aus Gesprächen, das hat er alles zusammengetragen. Und neben den drei Evangelien vom Matthäus, Markus und Johannes, die ja Augenzeugen waren, die Jünger waren, die mit Jesus unterwegs waren, haben wir hier beim Lukas höchstwahrscheinlich jemanden, der Jesus nie begegnet ist zu seinen Lebzeiten. Sonst würde er nämlich auch anders schreiben, sonst würde er von uns oder von der Begegnung, die die Jünger hatten, die er da schreibt, würde er sich selber damit hineinnehmen. Das Lukas-Evangelium ist also das Einzige, das jemand nur durch Nachforschen geschrieben hat. Und die Apostelgeschichte, der ist ein bisschen anders. Dort geht man sehr davon aus, dass der Lukas auf einigen der Reisen mit dem Paulus unterwegs war. Man sieht das auch, indem man bei der Apostelgeschichte zum Teil, also gerade so ab Kapitel 16, liest, da beschlossen wir, also der schreibt, mit dem Paulus und denen, die sonst noch dabei waren, da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Also auf der zweiten und sicher auch teilweise auf der dritten Reise von Paulus ist der Lukas dabei gewesen. Für mich sind also diese Berichte, auch die Apostelgeschichte, sehr verlässlich. Weil er dem nachgegangen ist und weil er dann zweite Teil sogar dabei war. Und in diesen Gesprächen mit den Leuten, die Jesus sehr gut kennt haben, das passt gut zum heutigen Muttertag, da hat er garantiert auch, oder ich gehe sehr davon aus, mit der Maria geredet. Weil der Lukas ist der Einzige, also die Mutter von Jesus, der Lukas ist der Einzige, der so detailliert über Maria schreibt. Über das, wie sie Begegnungen hatte mit dem Engel, über ihre Schwangerschaft, über die Geburt von Jesus, all diese Details. Und ich finde es noch spannend, dass ausgerechnet der Lukas als Arzt von dieser Geburt durch eine Jungfrau schreibt. Also der hat ja gewusst, wie das medizinisch läuft. Und wenn so einer das mit dieser Überzeugung hier schreibt, dann wirkt er für mich umso glaubwürdiger. Also er war garantiert überzeugt davon, dass er es so stark gefunden hat. Das war jetzt mal ein bisschen kopflastig. Vielleicht für die einen ein bisschen trocken. Aber es zeigt, dass der Lukas wirklich ein Denker war. Dass er sich sehr akribisch Mühe hat genommen, diesen Detail nachzugehen und zusammenzutragen. Alle, die er gefunden hat, die Jesus kennt, hat er befragt. Aber wie ich gesagt habe, hat Lukas auch ein grosses Herz. Und wir spüren ein bisschen etwas von diesem Herz und seiner Gesinnung, wenn wir schauen, was er betont in seinen Evangelien. Als guter Arzt war er auch ein guter Menschenkenner. Und in keinem Evangelium kommt Jesus so stark als der Gütig, als der Gnädig Jesus führen, der sich um die Leute am Rand der Gesellschaft kümmert, die am Verlorenen nachgeht, wo man irgendwo auch so das Herz von Jesus spürt. Der Lukas betont so oft, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. So Details, die wir an anderen Orten nicht finden. Zum Beispiel in diesen Texten, die ich gerne mit euch lesen möchte. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen? Bis er es wiedergefunden hätte. Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott umkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirren. Direkt nachher lesen wir das Gleichnis von der verlorenen Münze. Oder nehmt einmal an, eine Frau hätte 10 Silbermünzen und würde eine verlieren. Würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis sie sie gefunden hätte? Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundinnen und Nachbarinnen rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat? Genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze. Und wenn wir hier weiterlesen würden, kämen wir gerade zu der Geschichte vom verlorenen Sohn. Das sind alles Geschichten, die Jesus erzählt hat. Und nur der Lukas hat sie aufgeschrieben. Das sagt doch etwas aus über das, was dieser Mann beeindruckt an Jesus. Wie ein roter Faden zieht sich so die Botschaft, die Kernbotschaft durch das Evangelium durch, dass Jesus als Retter gekommen ist. Und wir lesen das dann auch, die Aussage von Jesus selber im Lukas 19,10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Messias, der gekommen ist, um zu suchen, um am Verlorenen nachzugehen, uns wieder heimzubringen und sich zu freuen darüber. Am Lukas verdanken wir auch sonst viel Kenntnis über Details, die andere nicht berichten. Wo nur er aufgeschrieben hat, man redet von Sondergut. Also wenn etwas nur in einem Evangelium vorkommt und in den anderen nicht, dann ist das sogenannte Sondergut. Und auch wieder passend zum heutigen Muttertag, es gibt keinen Evangelist, der mehr über Frauen berichtet. Frauen haben einen höheren Stellenwert beim Lukas. Das ist nicht übertrieben, wenn man sagt, Lukas ist der Evangelist der Frauen. Sie werden erwähnt, werden gleichwertig erwähnt mit Männern. Und auch sonst geht es am Lukas darum, zu betonen, wie Jesus eben umgegangen ist mit Leute am Rand der Gesellschaft, die weniger Gold haben, Zöllner, wo man irgendwo auf sie runtergeschaut hat, Arme oder Kranke, Kinder. Zum Beispiel finden wir beim Lukas auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der auch so schön ausdrückt, um was es geht. Und nicht zuletzt sehen wir ein Gespräch oder lesen wir von einem Gespräch im Lukas-Evangelium, wo Jesus noch am Kreuz geführt hat. Auch das, nur beim Lukas. Das Gespräch mit den beiden, die mit ihm ans Kreuz genagelt wurden. Wo er am Ende verspricht, dass er noch heute mit ihm wird im Paradies sein. Auch da wieder. Ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Nichts ist Jesus wichtiger. Und manchmal hört man in den Predigten von diesen berühmten, ganz schwierigen 30 cm vom Kopf ins Herz. Vom Glauben, was manchmal so schwer hat, vom Wissen über Gott, Bibel und Jesus auf unsere Gesinnungsebene. Und manchmal, denke ich, kommt es fast so, als wäre der Kopf weniger wert als das Herz. Aber ich plädiere dafür, dass wir dafür sorgen, dass es nicht ganz ins Herz rutscht, sondern dass auch noch etwas im Kopf bleibt. Weil ich wirklich denke, Nachfolge, Jesus nachfolgen, so wie wir das auch beim Lukas gesehen haben, das hat etwas mit dem Kopf und mit unserer Gesinnung zu tun. Ein reifer Glaube, der hat immer mehrere Dimensionen. Es gibt verschiedene Aspekte natürlich, wenn man sagen, es kommt noch eine dritte dazu. Die Hand. Auf Englisch geht es noch idealer mit Head, Heart and Hands. Mit drei H's. Aber dass man nicht einen Aspekt über einen anderen höher gewichtet, sondern dass man, wie gesehen, Nachfolge, Jesus folgen, das ist etwas ganz Heilliges. Da müssen wir weder den Verstand ausschalten, noch irgendwie über unsere Gefühle weg etwas machen. Es umfasst uns als Menschen ganzheitlich. Da fordert mich der Lukas raus. Er hat sich mit diesen Details und all dem so eingehend befasst. Ob schon er, wie ich auch, Jesus zu Lebzeiten nie begegnet ist. Aber auch wir haben jetzt so Möglichkeiten, auf Notizen, auf geschriebene, festgehaltene Sachen zurückzugehen und durch das und durch das Leiten vom Heiligen Geist den Jesus lernen zu kennen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen lustig gemacht habe. Einmal einzutauchen in das Lukas-Evangelium. Es sind 24 Kapitel. Zum Beispiel am Abend bei einem gemütlichen Trink oder einer grossen Tasse Kaffee oder Tee. 3 Stunden herhocken und das zu sich reden. Ich bin der Theophilus und ich lese das Lukas-Evangelium, so wie mir es der Lukas geschrieben hat. Mit der Anrede an mich als Freund von Gott. Oder einen knappen Monat, jeden Tag ein Kapitel, 5 bis 10 Minuten. Da kann man es dann noch ein bisschen im Tag nachhauen, was man gelesen hat. Ja, ich hoffe, dass die einen oder anderen das anpacken. Vielleicht gerade mit dem bewussten Blick auf das, wie der Lukas das geschrieben hat. So ein bisschen das andere, das mit dieser Leidenschaft für das Verlorene, für die weniger gelten, auch in unserer Gesellschaft. Für die weniger haben, für die Kranken. Dürfte vorkommen. Aber dann nicht bleiben stehen bei dem, sondern es auf uns wirken, uns berühren, uns verändern. Und ich wünsche mir, dass wir etwas von dem auch mitbekommen, was wir hier spüren von dem Lukas, von dieser tiefen Leidenschaft für das Verlorene. Und dass das auch unser Handeln, unser Verhalten prägt in der nächsten Zeit und darüber hinaus. Amen.